Heute bei mir zu Gast der angehende Lehrer René Veltin. Herzlich willkommen.
Die letzte Reihe, der Podcast vom Studienkreis, Deutschlands Nachhilfe Nummer 1. Heute quatschen in der letzten Reihe Max Kade und René Veltin.
Herzlich willkommen im Studienkreis-Podcast in der letzten Reihe. Mein Name ist Max Kade, ich bin pädagogischer Leiter im Studienkreis und freue mich über einen Gast heute bei mir, nämlich René Veltin. Hallo.
Hi, freut mich hier zu sein.
René, du bist angehender Lehrer, das heißt, du bist noch im Studium, du arbeitest aber auch im Studienkreis als Nachhilfelehrer, da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Du bist 1991 geboren, studierst Englisch und Physik in Bochum.
Deutsch. Englisch und Deutsch.
Englisch und Deutsch, habe ich Englisch und Physik gesagt, das ist ja super. Englisch und Deutsch, das ist ja auch viel naheliegender, aber zwei Korrekturfächer, kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf, gar nicht so klug unter Umständen. Was hat dich denn bewogen, diesen Weg einzuschlagen? Der Lehrerberuf ist ja in Deutschland gar nicht unumstritten. Wie kommt das?
Ja, das ist eine gute Frage, auch eine, die man gar nicht so selten hört. Als Geisteswissenschaftler muss man sich eben die Qual der Wahl nicht nur vor dem Beruf stellen, vor der Ausbildung, sondern auch danach. Also was mache ich mit diesen Fächern? Und ich habe recht früh eigentlich gesagt, dass ich kein Lehrer werden möchte, weil mir andere Themen viel näher lagen. Ursprünglich wollte ich in den Journalismus, habe bei Zeitungen gearbeitet, ein Radiopraktikum gemacht, beim Uniradio, fand das sehr spannend. Bin dann in die Kulturbranche gekommen, bei der Ruhrtrinale, habe dort Projekte begleitet, als Cicerone, als Gästebegleiter quasi. Und dann, auch durch die Nachhilfe 2017, habe ich festgestellt, dass die Arbeit mit jungen Menschen mir richtig Spaß macht. Und dass man immer was zurückbekommt, also dass es eben nicht nur einseitige Wissensvermittlung ist, sondern im Gegenteil, dass wirklich eine Beziehungsarbeit ist, wo man von beiden Seiten aus sehr viel gibt und zurückerhält. Und so war dann klar, dass ich durchaus den Weg in die Schule gehen möchte. Und dann war die Wahl der Fächer Deutsch und Englisch tatsächlich sehr gut, weil du hast recht, das sind sehr korrekturintensive Fächer, aber man verbringt eben auch sehr viel Zeit in der Schule mit den Schülerinnen und Schülern und lernt sehr viel über das System, über die Klassen und auch über die Inhalte, das schätze ich.
Super. Super. Wir kommen auch gleich nochmal zu dem Punkt, welche Erfahrungen hast du als Nachhilfelehrer gemacht? Ich würde gerne nochmal bei diesem Schulthema bleiben. Du bist noch im Studium, das heißt, du bist kurz vor Abschluss, danach kommt das Referendariat. Jetzt ist ja durchaus so, also erstmal würde mich interessieren, hast du das Gefühl, dass das Studium dich schon auf den Beruf vorbereitet? Wie praxisnah ist das? Also ich habe es ja selber durchgemacht, aber es ist ja nun auch schon wieder 30 Jahre her, bin ja auch nicht mehr so ganz der Jüngste. Wie ist das denn heute? Wie nah an Schule rückt man denn im Studium?
Das Praxissemester kennst du?
Ja, ich musste es nicht machen, aber ja, weiß ich, dass es das gibt, genau.
Ich war bis letzten Monat, also bis Januar, 5 Monate in einer Schule. Vorher habe ich Praktika in Grundschulen gemacht. Das ist mit Deutsch und Englisch auch möglich, aber meine Ausbildung richtet sich eigentlich auf Gymnasium und Gesamtschule. Und jetzt habe ich das erste Mal 5 Monate am Stück in der Gesamtschule verbracht und dort auch Unterricht gegeben. Und jetzt fühle ich mich tatsächlich gut vorbereitet, besser vorbereitet auf jeden Fall. Denn im Studium habe ich viele tolle Themen gehabt. Wir haben über die RAF gesprochen, über Ökoterrorismus in Literatur. Schiller tauchte natürlich auf und viele andere. Aber die klassischen Themen, die im Kernlehrplan auftauchen oder auch im Schulcurriculum, die werden im Studium eben mitunter nicht so ausführlich vermittelt, wie das dann später als Lehrer nötig ist. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr stark auf den nächsten Schritt, auf die Berufspraxis und die Ausbildung in der Schule und natürlich dann eben auf die klassische Arbeit als Lehrer.
Ja, super. Also das heißt, du durftest jetzt auch schon unterrichten?
Ich musste sogar.
Musstest, genau, weil wir Lehrermangel haben, oder?
Zum Glück nicht nur deswegen, sondern das Praxissemester, anders als meine Praktika vorher, ist wirklich darauf angelegt, dass man unter Aufsicht unterrichtet und dass man dort auch Besuche bekommt, wie im Referendariat. Da kommt also ein Fachleiter aus dem Zentrum für Lehrerausbildung und beurteilt dich, gibt dir keine Note, das ist noch quasi Freischwimmen, aber trotzdem kriegst du ein Feedback darüber, wie du vor der Klasse stehst, wie du den Unterricht vermittelst, ob die Planung erfolgreich war. Und das war sehr lehrreich für mich. Und viele Lehrer haben ja auch gesagt, zu ihrer Zeit gab es das nicht. Da war der erste Besuch tatsächlich auch im Referendariat und da zählte es dann. Ja. Und deswegen sagten sie, das ist wirklich was man zu schätzen wissen sollte, dass man diese Versuche hat, wo man auch Feedback bekommt und dann selber noch daran anpassen kann.
Ja, das ist sogar eine Änderung oder ich würde sagen Verbesserung zu früher. Also ich habe ja gerade gesagt, ich muss das Pflichtpraktikum nicht machen. Hm. Meine Ausbildung war wahnsinnig theorielastig. Hm. Also man hat dann Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch, ja, und irgendwelche völlig abgefahrenen Grammatiktheorien, Linguistik. Das hat auch dann mit der Grammatik, die in der Schule nachher eine Rolle spielt, wenig zu tun. Hat alles eine Berechtigung, hm, aber dass man vorbereitet gewesen wäre auf das dann, was in der Schule kommt, eher nicht. Also da würde ich sagen, sprechen wir ja für dich sogar über eine Verbesserung.
Liegt aber im System, ne? Eigentlich studiere ich ja nicht Deutsch und Englisch, sondern Anglistik und Germanistik. Und das heißt, man beschäftigt sich mit den Fächern anders als rein schulisch. Und du sollst ja in der universitären Ausbildung auch Abstand von der Schule gewinnen. Du sollst aus der Schülerrolle raus. Deswegen, mhm, haben wir kein duales System, wo ich während der Ausbildung bereits in der Schule aktiv bin, wie andere Länder das haben, sondern ich soll diese Schülersozialisation verlieren. Ich soll selber mich in diese Lehrerrolle begeben, ja, und damit Abstand in die Schule zurückkommen.
Ja, meine Erfahrung im Referendariat ist, dass man dann so eine Sandwich-Position hat. Man ist immer lehrend in der Schule und dann, mhm, wieder Schüler im Referendariat gegenüber den Fachleitern oder Seminarleitern. Das ist 2 Jahre eine spannende Doppelrolle, die man dann da ausfüllt, aber eigentlich ganz gut machbar. Also da wünsche ich dir alles Gute für und viel Erfolg. Du bist aber auch Lehrer im Studienkreis und gibst Nachhilfe und gibst auch noch spezielle Kurse, auf die kommen wir gleich noch mal ein bisschen vertieft zu sprechen. Aber wie würdest du denn die Nachhilfe beurteilen? War das hilfreich? Ist die Situation in der Schule eine ganz andere? Sind die Schüler andere, weil sie spezieller Probleme haben? Wie würdest du das beurteilen?
Also meiner Meinung nach rückt die klassische Schule immer mehr an die Nachhilfe heran. Es gibt Flexi-Stunden, Lernzeiten und ähnliches, Hausaufgabenbetreuung, wo ein Lehrer, der kein Fachlehrer sein muss, eben eine diverse Klasse vor sich hat. In meiner letzten Schule konnten die Schüler den Raum dafür auch frei wählen. Das heißt, du hast dann 5-Klässler, 6-Klässler, 7-Klässler, ähnlich wie in der Nachhilfe. Und du bist vielleicht nicht fähig, in der 10. Klasse Mathe-Nachhilfe zu geben, Mathe-Unterstützung als Englisch- und Deutschlehrer. Mhm. Und dementsprechend finde ich, das ähnelt sich. Und die Verfahren, wie man damit umgeht, also dass man Peer-to-Peer-Teaching anleitet, dass die Schüler sich gegenseitig unterstützen, dass man selbstwirksames Lernen, selbstreguliertes Lernen fördert, also sagt, die Schüler sollen selber erkennen, welche Strategien muss ich anwenden, wann komme ich nicht mehr zurecht, wann muss ich mir Hilfe holen oder ähnliches. Das sind Dinge, die in der Nachhilfe auch präsent sind und die jetzt in der Schule mehr und mehr auftreten.
Okay, das ist ja mal schön zu hören, dass es Entwicklungen gibt, die vielleicht die Nachhilfe auch unter Umständen notgedrungen, aber schon vorweggenommen hat, die jetzt auch Einzug in die Schule finden, dann zeigt ja, dass bestimmte Dinge in der Nachhilfe einfach auch sinnvoll und gut laufen, einfach weil man halt die individuelle Förderung so besonders, ja, nach vorne stellt. Du, wir würden dich gerne noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen unsere klassische 10-Frage-Runde oder 9 Fragen sind es. Und du kennst das. Ich stelle dir einfach eine Frage und es gibt kein richtig oder falsch, sondern einfach möglichst spontan. Und wenn du gar nicht weiter weißt, dann einfach weiter. Dein liebstes Brettspiel?
Mein liebstes Brettspiel ist tatsächlich Legenden von Andor. Na, das spiele ich viel zu selten. Das ist ein wahnsinnig aufwendiges Spiel. Man muss sich so ein bisschen Dungeons & Dragons mäßig, wirklich mit Figuren, Rollen, Charakteren und ähnliches. Aber ich habe gute Freunde, die riesige Schränke voller Spiele haben. Und wir greifen immer wieder zu dem oder auch zu anderen und treffen uns dafür.
Super. Das beste Buch aller Zeiten?
Die Nachtwache von Terry Pratchett. Tolles Buch, tolle Geschichte, wahnsinnig schön.
Du darfst einen toten und einen lebenden Prominenten zum Abendessen einladen. Wen lädst du ein?
Wow. Ich würde Karl Marx einladen, weil der eine sehr umstrittene Person ist. Und als lebenden Prominenten würde ich Christian Lindner dazusetzen, weil ich glaube, die könnten sich super verstehen und ich würde gerne dazwischen sitzen und gucken, ob ich vermitteln muss oder ob ich von beiden sehr viel mitnehme.
Ich würde fast befürchten, dass die sich einig werden nachher. Nein, ich wollte keine Politik machen. Beende den Satz, Nachhilfe ist cool, weil...
Weil du eine persönliche Beziehung zu der Nachhilfelehrkraft aufbauen kannst und sie kein Lehrer im klassischen Sinne ist.
Die Zukunft kennen oder in die Vergangenheit reisen?
Die Zukunft kennen, weil ich die Vergangenheit dafür im besten Fall im Kopf habe. Meine Oma hatte so ein Sprichwort, wie sich die neuen Tage aus dem Schutt der Alten bauen, muss ein wissend Auge rückwärts blicken, vorwärts schauen. Also wenn man die Geschichte kennt, dann kann man die Zukunft verstehen. Aber wir leben in der Zukunft, deswegen Zukunft.
Spannend. Was steht noch ganz oben auf deiner Bucketlist?
Weitere südostasiatische Länder reisen, vor allem voran Japan und Südkorea.
Sehr schön. Was ist der lustigste Witz, den du kennst?
Den habe ich schon sehr oft erzählt.
Ach, hau raus.
Ja, es ist ein klassischer Lehrerwitz. Und zwar, ich frage meine Englischlehrerin, was heißt Geräte auf Englisch? Devices.
Okay.
Ich finde den
also
sehr gut.
Ich habe 3 Sekunden gebraucht. Alle anderen sind wahrscheinlich schneller. Sehr schön, sehr schön. Was ist dein Lieblingszitat? Du hast gerade schon eins genannt. Gibt es noch ein weiteres?
Es gibt von Erich Kästner den Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ich finde, das ist ein schönes Lebensmantra, an das ich mich natürlich auch nicht immer halte. Aber dass man startet, anstatt immer darüber nachzudenken, was man als erstes tun möchte, ist, glaube ich, eine gute Prämisse.
Absolut. Also für Lehrer und in diesen Zeiten ein guter Vorsatz. Sehr schön. Und zum guten Schluss. Hättest du lieber einen spannenden und spaßigen Job bei einer Betrügerfirma oder einen langweiligen Job bei einer super beliebten Firma?
Man verbringt sehr viel Zeit auf der Arbeit, aber ich glaube, das Leben bietet mehr als rein auf die Arbeit fokussiert zu sein. Deswegen würde ich die langweilige Option nehmen und mir ein spannendes Leben drumherum bauen.
Okay. Danke dir. Das ehrt dich. Das ehrt dich. Betrügerfirma ist aber auch schwierig, ne? Man hat schon direkt so Mafia-Strukturen vor Augen. Du, ich würde mich gerne mit dir ein wenig über das Thema, was du auch als Nachhilfelehrer so ein bisschen für dich als besonderes Thema gefunden hast, nämlich die Entwicklung von Lernkompetenzen, Lernen bei Schülern, würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Warum ist das so ein Leib- und Magenthema für dich? Was ist da, was sagst du, ist da die Bedeutung? Ja, fangen wir erstmal damit an.
Also ich finde, das Thema ist wahnsinnig wichtig, weil die Schüler verbringen eine sehr große Zeit am Tag in der Schule und gegebenenfalls auch noch in der Nachhilfe. Und es gibt ja noch ein Leben außerhalb. Und dieses Leben außerhalb, das haben die Schüler sich verdient. Da sollte die Schule diese Rolle nicht spielen, weil sie eben schon so viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber trotzdem gibt es Dinge, Mittel und Wege, wie man generell im Leben und vor allem dann auch in der Schule eben Erfolg haben kann, die nicht in der Schule selbst vermittelt werden. Ich hatte in meiner Schulzeit tatsächlich noch Lerntage, an denen wir so Methodenkompetenz vermittelt bekommen haben. Aber das ist längst nicht überall der Fall. Und auch dieses Wissen muss man frisch halten, anwenden und reflektieren. Und deswegen finde ich das wahnsinnig wichtig, nicht nur rein fachlich zu denken, sondern auch zu schauen, wie kann ich denn überfachlich arbeiten. Ne? Wir haben großen Fokus auf Kompetenzen mittlerweile, weg von konkreten Kanon. Nicht jeder muss in der Schule Faust gelesen haben, aber die Art, wie man mit einem literarischen Text umgeht und den dann kommentiert und analysiert, die wird heutzutage eben in Schulen gefördert und auch irgendwann vorausgesetzt als Fähigkeit. Und ich denke, dass es wahnsinnig wichtig ist, da im Laufe der Schulzeit und darüber hinaus zunehmend an Methoden zu gewinnen und auch sich immer weiter zu reflektieren und zu verbessern.
Jetzt haben wir gerade, merke ich innerlich, den zweiten Schritt schon von dem ersten gemacht. Ich bin gar nicht sicher, ob alle, die jetzt gerade den Podcast hören oder sehen, direkt schon wissen, was ist denn mit Lernkompetenzen überhaupt gemeint? Umreiß das doch mal. Was gehört da so für dich dazu?
Also in der Forschung wird das häufig auch als selbstreguliertes Lernen beschrieben. Und selbstreguliert deutet ja schon an, dass ich als Lehrperson da nicht unbedingt präsent bin, sondern das bezieht sich vor allem auf das Individuum, der oder die Schülerin, die eben selbst schaut, wie komme ich zurecht vor der Aufgabe, was muss ich überhaupt wissen, was wird von mir verlangt, wie verstehe ich die Aufgabe, was brauche ich dafür an Materialien, damit ich nicht mittendrin irgendwie abreiße, weil ich einen Zirkel holen muss oder ähnliches, also mit vorbereiten. Und dann eben auch am Ende der Aufgabe schauen, was muss ich jetzt tun, kontrollieren, korrigieren, das Ganze überarbeiten, vielleicht auch im Plenum oder mit Mitschülern zusammenarbeiten, um zu schauen, was ist gut gelaufen, was nicht so und sich vor allem loben. Das ist mir wahnsinnig wichtig, weil das gehört auch zu den Kompetenzen eines Lehrers, dass man abseits vom Fach Beziehungsarbeit eben auch Lob ausspricht und die Arbeit würdigt, die die Schüler investiert haben. Und das ist auch mit den Kursen, die ich gebe, total wichtig, die Schüler verbringen dort Zeit nach der Schule, nachmittags, freiwillig. Und das weiß ich sehr zu schätzen und das sollte man honorieren.
Du sprichst Lob an. Lob ist ja eine Form von, sagen wir mal, strukturiertem Feedback. Wie wichtig würdest du das ansehen? Also Feedback geben und holen.
Hattie, der ja in der Bildungswissenschaft für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, der hat Feedback sehr hoch gehangen und auch gesagt, dass die Lehrerpersönlichkeit und die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, Schülerin, dass die eben sehr stark davon geprägt wird, wie der Lehrer umgeht mit seinen Zöglingen. Und deswegen ist Feedback wahnsinnig wichtig, gutes Feedback, reflektiertes Feedback, das sollte man anleiten, denke ich, dass sich die Person das auch selbst geben kann, dass man nicht nur abhängig davon ist. Denn wenn ich mich abhängig davon mache, dass der Lehrer mir was sagt und ich bekomme das nicht, dann schadet das meinem Selbstkonzept. Mhm. Und ich habe mir die IQB-Berichte zum Beispiel angeschaut, also große Bildungsberichte 2021, 2022. Und dort wurde auch gesagt, dass das Selbstkonzept wahnsinnig wichtig ist, vor allem in der Grundschule. Mhm. Und durch die Einführung von Noten in der dritten Klasse zum Beispiel auch schnell ins Wanken geraten kann. Und deswegen ist Lob, Verstärkung, auch ein Blick auf das Kind außerhalb der eigentlichen Benotung, sondern wirklich auch der Einsatz, den das Kind zeigt, die Verbesserung, wahnsinnig wichtig. Und ich habe zum Beispiel in der Uni gelernt, dass Noten eigentlich verschiedene Kriterien haben sollten. Auch eine soziale, wie schlage ich mich im Vergleich zur Klasse, aber eben auch eine individuelle, wo stehe ich im Vergleich zu vorher. Und ich finde, dieser Aspekt, diese Entwicklung zu sehen, wahrzunehmen und zu wertschätzen, ist wahnsinnig wichtig. Mhm.
Ist meistens natürlich nicht möglich, für eine Note beide Größen abzubilden. Das, ja. Der Punkt mit der Grundschule ist sehr spannend. Weil ja, es gibt ja eine Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass die Kinder ja in vielen Fällen hoch motiviert mit einem sehr guten Selbstkonzept, sehr positiv rein in die Schule kommen und lernen wollen und ja sogar übersteigert. Ich bin sowieso der Größte und irgendwie nach 4 Jahren ist das relativ stark verflogen. Da ist irgendwie in dem Zeitraum ist was passiert und offensichtlich Noten sind ein Punkt, der da eine Rolle spielt. Würdest du sagen, was jetzt bist du für Gymnasiallehrerausbildung, aber was wäre deine Einschätzung? Was passiert dann noch? Was läuft da unter Umständen schief?
Also die Grundschule, ich habe an Grundschulen ja gearbeitet und auch Praktika gemacht, deswegen habe ich da einen kleinen Einblick. Die Grundschule ist eine wahnsinnig wichtige Schule. In anderen Ländern heißt sie ja nicht umsonst Elementarschule, weil sie eben die einzige Schulform ist, die alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland besuchen werden, auf jeden Fall. Und dort werden Grundlagen gelegt, auf die ich mich als weiterführender Lehrer dann eben verlassen muss, was Schreiben, Lesen angeht, aber auch soziale Kompetenzen. Und gerade das Soziale, in einer Gruppe zu sein und dann plötzlich auch gerankt zu werden im Vergleich zu anderen, das ist in der Grundschule eben ein Thema, was Lehrerinnen und Lehrer im Blick haben müssen, dass ich anfange, mich zu vergleichen, dass ich als Lehrperson überlegen muss, wie kommuniziere ich Leistung? Sollte ich zum Beispiel öffentlich sagen, wer die beste Arbeit geschrieben hat? Sollte ich das im Raum mitteilen oder nicht? Und ich glaube, da wird in der Grundschule sehr viel an Grundwissen gelegt und auch Erfahrung für die Schülerinnen und Schüler, wie sie selbst wahrgenommen werden. Und es ist aber gleichzeitig nicht genug Zeit, um eine Veränderung in jedem Fall zu erreichen und dann was Positives mitzunehmen. Also du hast eine Verschlechterung im Selbstkonzept angesprochen. Im besten Fall wird diese aufgefangen und in der Grundschule auch schon korrigiert. Deswegen setzen wir die Kurse auch in der Grundschule an, weil das so wichtig ist. Aber ich denke, dass die Zeit aufgrund der ganzen Dinge, die in der Grundschule nicht eben reicht, unterrichtet werden,
nicht reicht.
Genau, dass das eben sehr schwierig ist, beides zu erreichen, das aufzufangen und dem entgegenzuwirken.
Dann sind die Gruppen zu groß und zu viele Dinge, die sonst noch eine Rolle spielen, was ja im Lehrerberuf sowieso eine Herausforderung ist, ne, von administrativen Dingen, über die da reinspielen. Ja. Diesen Fall, den du meintest, so ein Lateinlehrer hatte ich. Der hat immer so mit dem Besten angefangen und dann hatte so die Hefte nach und nach und dann irgendwann kam ich auch dran, ja, so am Ende. Also wo so klar war, okay, da ist jetzt die 1 und jetzt die letzten Hefte sind dann halt irgendwie die 5 und irgendwie musste man damit auch umgehen. Also ich würde jetzt auch nicht immer sagen, dass jede, sagen wir mal, Niederlage, würde ich jetzt mal ein bisschen größer nennen, sozusagen schon direkt in die Lebenskrise führen muss. Aber es kriegt natürlich so einen, irgendwie so einen negativen Drive, wenn es quasi in der Schule über die Bewertung so sichtbar wird. Ne?
Und vor allem fällt es dort auch schon schwer zu trennen zwischen mir als Person und dem Fach und dem Thema. Also dass ein neues Thema in Deutsch, sagen wir Briefe zum Beispiel in der Grundschule, mich ganz anders fordern und fördern kann, dass ich da vielleicht viel mehr Talent habe und Interesse als beim letzten Thema. Und dass deshalb die letzte Arbeit die nächste nicht bestimmen muss. Das ist aber schwierig aus Kindersicht wahrzunehmen und auch für uns Lehrer nicht immer so umzusetzen, obwohl es wünschenswert wäre. Und genau dagegen müssen wir arbeiten, denke ich, dieses Selbstkonzept eben stärken und dafür sorgen, dass diese Wahrnehmung bei Kindern auch existiert. Ich bin eine Person abseits der Note und ich kann mich verbessern, ich kann mich verändern, ich kann was tun, ich kann aktiv werden, statt nur passiv zu sein.
Ja. Jetzt hat die letzte PISA-Studie hat ganz viel gezeigt und ich will jetzt auch gar nicht so sehr auf die Verschlechterung Deutschlands eingehen, aber sie hat auch gezeigt, dass die deutschen Schüler im Reproduktiven gar nicht mal so schlecht sind. aber eben problemlösenden Riesenprobleme haben. Und jetzt offensichtlich gelingt es also Schule, ich sag mal, die inhaltlichen, fachlichen Kompetenzen durchaus zu entwickeln. So würde ich jetzt mal etwas grob formulieren. Aber Problemlösungskompetenzen, Transferkompetenzen nicht so. Wenn jetzt Eltern sagen, okay, ich würde das aber gerne unterstützen und jetzt nicht, will mein Kind nicht in die Nachhilfe geben, sondern würde es gern selber machen. Hast du einen Vorschlag? Was könnten Eltern, mal 2, 3 Tipps, was könnten Eltern da machen?
Also erstmal Thema Lob. Ganz toll, dass Eltern sich reinhängen und wirklich auch sagen, ich möchte in meine Kinder investieren und zwar eben jetzt nicht rein wegen des schulischen Erfolges, sondern ich möchte sie unterstützen. Das finde ich super. Und dementsprechend sollte man sich die Zeit nehmen als Eltern, den Kontakt mit den Kindern aufrechterhalten über die Schule, aber das Ganze eben nicht rein auf Noten fokussieren. Also zu sagen, ich setze diese Note als Ziel, ich knüpfe daran Belohnung und Ähnliches, ist das Basalste. Das mag auch in einzelnen Fällen funktionieren und ist auch wichtig. Noten sind elementar in der Schule, aber sie sind eben nicht alles. Und beispielsweise im normalen Leben, im Alltag eine Situation zu erkennen, wo man sagt, ich kann hier schulisches Wissen transferieren. Ich mache das sehr gerne mit Reiseprospekten. Da hat man also einen Supermarkt und der bietet Reisen in die Türkei an und dort hast du dann einen Rabatt auf den Preis und dann können wir zusammen überlegen, wie viel Prozent Rabatt ist denn das jetzt, wenn da steht 100 Euro weniger oder Ähnliches. Mhm. Also solche Situationen im Alltag zu erkennen, ich muss dafür auch gar nicht selber wissen, wie das läuft, sondern es reicht, dass ich erkenne, dass das Kind da in seiner Schule durch das Gespräch, was ich mit ihm führe, gerade Bedarf hat, dass da ein Thema ist. Und dann können wir versuchen, diese Alltagssituation zu nehmen und zusammen anzugehen. Also eben nicht selber Lehrer werden. Das ist eine Rolle, die für Eltern sehr schwierig ist, dort eben diese Position zu wechseln, sondern im Gegenteil zu sagen, hey, wo in meinem normalen Leben, bei Briefen zum Beispiel, bei Argumentationen im Fernsehen, wenn man einen Kommentar bei den Nachrichten sieht oder eben bei Prozentrechnung, wo sehe ich Situationen, wo man vielleicht über die Schule sprechen kann, ohne in der Schule gedanklich zu sein. Und das finde ich total wertvoll. Und wenn Eltern diese Situation sehen und mit ihren Kindern zusammen angehen, glaube ich, dass die Kinder das auch wertschätzen.
Das heißt, Eltern sollten ihre Kinder eigentlich an Dingen, die im täglichen Leben auftauchen, auch in ihrem eigenen Leben, was weiß ich, von Versicherungsbeiträgen bis genau dem Prospekt, einfach daran stärker auch teilhaben lassen und sie da reinnehmen. Weil man kriegt es ja wahrscheinlich nicht immer hin, dass es passend ist zu dem, was machst du jetzt gerade in der Schule, Prozentrechnung, ah, lass uns mal, das kriegt ja auch irgendwie was Künstliches, sondern absolut. Wahrscheinlich würde man es eh einbauen, genau, organisch und dann sagen, okay, toll, nächstes Jahr hast du Prozentrechnung oder hast du das schon mal gehört, oder?
Aber gerade wenn die Schüler da schon Interesse haben, ne? Also Interesse sollte man nutzen und fördern. Und was mir ganz wichtig ist, ist rezeptiv zu sein. Die Schule ist heute auch in der Grundschule sehr lang. Die Kinder sind sehr lange weg und das führt häufig dazu, auch wenn zum Beispiel keine Hausaufgaben mehr gegeben werden, dass womöglich sich der Gedanke einschleicht, Schule ist außerhalb von meiner eigenen Zeit mit dem Kind. Und das ist auch richtig so, das sind getrennte Räume, aber trotzdem sollte man als Eltern Anteil nehmen an dem, was in der Schule passiert. Rezeptiv sein, fragen, Interesse zeigen und das auch jetzt nicht oberflächlich, sondern wirklich gerade in der Grundschule, was wir eben besprochen haben, eine Entwicklung am besten wahrzunehmen, ja, einzufangen, um zu erkennen.
Nachzuvollziehen,
genau. Und zu erkennen, wie läuft es denn? Läuft es gut? Läuft es besser? Oder vielleicht sogar läuft es schlechter? Denn es gibt die Situation, dass man eben mit Lehrerinnen und Lehrern ins Gespräch gehen kann. Und dann sollte man gewappnet sein, indem man auch außerhalb der Schule mit dem Kind gesprochen hat und weiß, wie der Stand ist. Und das kann auch sowas Basales sein, wie mein Nachbar nervt mich oder die und die Lehrerin erlaubt mir nicht, im Unterricht zu lesen unterm Tisch oder so etwas.
Ja.
So kleine Dinge, die uns vielleicht fremd vorkommen, weil wir diese Kinderkognition nicht haben, die aber total wichtig sind, wenn man sie eben wahrnimmt, hört und dann vielleicht auch in der Schule ansprechen kann.
Ja, ja, ich denke ja auch immer, dass dazu gehört, dass die Eltern eben auch von sich erzählen. Also das ist ja immer so der klassische Hinweis, frag doch mal, hab Anteil. Und ich sehe immer so diese, als meine Kinder in der 8., 9. Klasse, wie war es in der Schule? Ja, gut. Ja, und was habt ihr heute gemacht? Weiß nicht. Oder ja, war gut. So, also da kommt ja dann auch nicht viel. Weil es aber auch immer so ein Erfragen hat.
Ja.
So was, ne, so ein bisschen, hat was so von Kontrolle.
Ja.
Und in dem Augenblick, wo ich von mir selber auch erzähle, so, das hat mich heute genervt, das war irgendwie gut und so weiter, dann biete ich vielleicht auch eher die Möglichkeit, dass das Kind selber ins Gespräch kommt.
Das wäre wünschenswert.
Wir haben einen anderen Punkt, nämlich eine Schätzfrage, bei der ich regelmäßig verliere. Die würde ich trotzdem gerne stellen. Ich lese mal vor. Im Oktober 2019, also vor Corona, im Oktober 2019 wurde in einer Forsa-Umfrage ermittelt, wie viele Kinder nach Einschätzung ihrer Eltern bei den Mathe, Hilfe bei den Mathehausaufgaben benötigen. Schätzt mal, wie viele Prozent der befragten Eltern sagten, dass ihr Kind bei den Mathehausaufgaben Unterstützung braucht?
Ist egal, welche Unterstützung, ne? Nachhilfe, Eltern,
genau, Geschwister. Genau, also die sind nicht selber mit den Aufgaben zurechtgekommen, so verstehe ich das.
Ich würde 42% tippen.
Willst du noch ein Komma machen? Das ist ja schon mal sehr spezifisch.
Ich denke, es ist weniger als die Hälfte, aber aus Wahrnehmung der Eltern könnte ich mir vorstellen, dass es viele sind, vor allem über die Jahrgangsstufen gerechnet. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Was ich sage, ne?
Du weißt oder es ja.
Nee, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
Okay.
So, das... Bam, 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 bam. Ich sage, es sind 60.
Okay.
Weil ich zum Beispiel auch glaube, dass moderne Primarstufendidaktik sich mathematischen Themen anders nähert, als die Eltern das kennengelernt haben.
Ja.
Und dann es auch Aufgabenformate gibt, wo die Eltern auch nicht weiter wissen, wo sie sagen, und mein Kind versteht es vielleicht auch nicht. Aber keine Ahnung.
Ich bin gespannt.
64% der befragten Eltern sagen, ja, mein Kind benötigt Hilfe.
Dann erstmal herzlichen Glückwunsch.
Übrigens, 36% der befragten Eltern sagen, nein, mein Kind braucht nie Unterstützung. 13% der Kinder, die Unterstützung bekommen, brauchten diese regelmäßig. 51% hin und wieder. Spannend. Was mich interessieren würde, großartiger Sieg, nein, was mich interessieren würde, ob das wohl in anderen Fächern ähnlich wäre oder ob Mathematik nochmal eine Besonderheit darstellt. Was meinst du?
Also die letzten Bildungsberichte haben ergeben, dass sowohl Mathe als auch Deutsch große Defizite in der Bevölkerung hat, in der jungen Bevölkerung. Bayern hat gerade angekündigt, dass sie ihr Stundenplansystem in der Grundschule umstellen wollen und beiden Fächern mehr Raum geben sollen. Englisch ist auf dem Vormarsch. Die Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern, auch jungen, in jungen Jahren, sind immer besser, was vielleicht auch an den ganzen, denen wir heute ausgesetzt sind, liegt. Social Media, Film, Serien, TikTok. Also dort sieht man anscheinend weniger ein Problem. Und gerade in Mathematik ist sehr deutlich, dass Mathe ein Spiralcurriculum hat. Das heißt also, die späteren Jahre bauen auf den jüngeren Jahren auf. In der Nachhilfe habe ich so oft in der 5. oder 6. Klasse noch das 1x1 gebraucht, auch in Klasse 7. Und es gibt einen Grund, der ist aber für Außenstehende nicht immer leicht zu erkennen, warum die Dinge so sequenziert sind, wie das im Schulbuch und im Lehrplan der Fall ist. Also nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Du machst in Klasse 7 erst Zuordnung, dann machst du Prozente, die auf Zuordnung aufbauen, auf dem Dreisatz. Und danach machst du Zinsen, die auf den Prozenten aufbauen. Mhm. Und wenn das Kind aber dann Schwierigkeiten bei der Zuordnung hatte, kann es schnell passieren, dass es auch im Folgenden Schwierigkeiten klar haben wird, weil ja diese basalen
ist sogar wahrscheinlich, fehlen. Ne? Ist sogar wahrscheinlich.
Und ja dazu kommt, dass es in Mathe, anders als man vielleicht annehmen könnte, viele Wege gibt, eine Aufgabe zu lösen. Und häufig Lehrerinnen und Lehrer oder auch ich als Nachhilfeperson zum Beispiel einen Weg benutze. Und dann ist in der Klassenarbeit vielleicht auch nur der eine Weg richtig. Mhm. Und dann wird das Kind entmutigt, weil es eine andere Methode vermittelt bekommen hat oder besser beherrscht. Und im besten Fall bietet die Schule die Möglichkeit, verschiedene Wege zu wählen, um zum Ziel zu kommen. Mhm. Bei Prozentrechnung wäre das beispielsweise die Eselsbrücke mit dem Dreieck. Es gibt Formeln, die man lernen kann, oder den Dreisatz. Beides funktioniert. Aber am besten ist das Kind in einem von den Starken.
Ja. Und entscheidend wäre ja, dass nachher das Richtige rauskommt.
Ja,
ne?
Also, auf jeden Fall.
Ja. Was eine schöne Überleitung ist zu Erfahrungen, die du auch gemacht hast in anderen Ländern. Ich fange mal mit dem an, wir haben uns ja vorher kurz unterhalten und da hast du erzählt, du warst mal in einem Flüchtlingscamp und hast da auch ein bisschen Unterricht gegeben und wie kam es dazu und wie war deine Erfahrung?
Also das Thema Flüchtlinge beschäftigt mich schon sehr lange. Mein Vater war bis zu seiner Pensionierung in diesem Bereich aktiv in unserem Heimatort. Ich habe im Rahmen des Studiums in Dafdatz immer wieder mit dem Thema zu tun gehabt und auch in den Schulen, in denen ich gearbeitet habe, immer wieder auch mit Flüchtlingsklassen, Willkommensklassen gearbeitet und hatte die Gelegenheit, über die Universität an einem Projekt teilzunehmen, wo wir ins Ausland gereist sind, nach Zypern in diesem Fall, um dort eben konkret bei Flüchtlingen, aber vor allem auch bei Stakeholdern, also Nichtregierungsorganisationen wie zum Beispiel dem Roten Kreuz, zu erfragen, wie ist die Lage dort, wie zufrieden sind die Menschen und was sind ihre langfristigen Ziele. Mhm. Und du kennst wahrscheinlich die Maslow'sche Pyramide, die Bedürfnispyramide. Mhm. Und Menschen wollen eben sehr viel mehr als nur Schutz und ein Dach über dem Kopf und Essen und Ähnliches, sondern es geht auch um langfristige Perspektive für sie und ihre Kinder. Das kann der Anteil am Berufsleben sein, das Erlernen der Sprache, das Besuchen von Schulen oder eben auch Universitäten. Und mir war das vorher gar nicht so geläufig. Und dann, als ich zurück in Deutschland war, habe ich versucht, diese Erkenntnisse auch auf Deutschland zu übertragen. Habe zum Beispiel einen Freund von mir zum Ausländerbüro in Bochum begleitet. Und da kommt man als normaler Deutscher eigentlich nie so hin. Es war super interessant zu sehen, welche Aufgaben, welche Auflagen vor allem Ausländer in Deutschland haben. Sperrminorität auf dem Konto zum Beispiel. Mhm. Diesmal von der anderen Seite. Als ich im Ausland war, musste ich das alles einhalten. Und dann gibt es eben neben den Migranten, die nach Deutschland kommen und diese Auflagen haben, auch noch Flüchtlinge, die in einer ganz anderen Situation sind. Viel mehr Bedarf haben an Sprachförderung, gerade auch in der Schule sehr viel Unterstützung erhalten. Mit dem Nachteil, dass sowas häufig parallel zum Unterricht stattfindet. Das heißt, die Kinder sind in der Klasse, zum Beispiel ukrainische Flüchtlingskinder, werden dann aber für den Sprachunterricht aus der Klasse in eine besondere Klasse geholt. Das hat Vorteile. Man kann die Kinder am Stück unterrichten, in der Gruppe. Sie können sich gegenseitig unterstützen, beispielsweise auch in der Heimatsprache. Das hat aber auch seine eigenen Nachteile. Es ist auf jeden Fall aber, denke ich, besser, als die Leute in einem Lager zu haben und dort zu unterrichten, gesondert, separat von dem regulären Schulsystem. Vielleicht dazu eine Anekdote. In meiner Jugend gab es sehr viele Flüchtlinge aus dem Balkan. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann war es damals so, dass diese in Deutschland keine Schulpflicht hatten. Zumindest ist mir das aus der Familie berichtet worden. Und dementsprechend bin ich als junger Mensch zur Schule gegangen und diese Kinder nicht. Das fühlte sich damals unfair an, weil man denkt, die ganze Zeit, die die gewonnen haben. Aber im Nachhinein weiß ich, dass das eben sehr viel verlorene Zeit sein kann.
Klar.
Weil man eben so viele basale Fähigkeiten in der Schule lernt, eine Funktion, und eben auch eine Qualifikation bekommt. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, gerade auch bei jungen Kindern, bei Flüchtlingskindern, dass man sie in der Regelschule aufnimmt und dort aber auch entsprechend personell unterstützt. Und zum Beispiel Deutschlehrer können das gut machen, aber nicht alleine. Dafür sind wir nicht qualifiziert und ausgebildet, sondern im besten Fall mit Unterstützung, passenden Materialien, mit einer Begleitung vom geschulten Personal oder natürlich auch Nachschulung für das Personal, das dort den Unterricht gibt.
Ja. Also dass Schule da eine wichtige Funktion hat, bei aller Kritik, die man da äußern kann, haben ja die Corona-Jahre gezeigt.
Sehr wichtig.
Und wenn wir jetzt sehen, der Zufluss an Menschen, die nach Deutschland kommen seit 2015. Also da ist dann, glaube ich, ein riesiges Thema, was auch noch in Teilen der Lösung harrt. Also das glaube ich allemal und spannend. Das heißt, ich habe rausgehört, die du kennengelernt hast, dann auch auf Malta, wenn du mit denen gesprochen hast, oder mit den Zypern, auch mit den Organisationen, dass es ein Wunsch ist, also auch im Zielort schnell die Sprache zu erwerben, um einfach teilhaben zu können an der Gesellschaft. Du hast ja nicht das Gefühl von, die möchten eigentlich eine Parallelgesellschaft bilden, sondern die wollen Teil der Zielgesellschaft sein. Ist das so?
Und beschreibt ein das? Weg, um das zu erreichen, ist eben auch die Aufnahme in der regulären Schule und die Unterrichtung mit gleichaltrigen Kindern. Ja, die Sprachbarrieren sind in dem Alter tatsächlich für viele Situationen gar nicht so relevant und viele Kinder sind, habe ich festgestellt, auch gewillt, dort eben auch ohne die Sprache zu arbeiten und mit den Kindern zusammen zu spielen und ähnliches, sie zu unterstützen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ein Schüler nicht so gut zu Fuß war und dann Kinder ihn unterstützt haben beim Weg zum Fahrstuhl, obwohl sie kein Wort mit ihm sprechen konnten, er des Deutschen nicht mächtig war und sie aber gesagt haben, dieses Kind muss in den ersten Stock und wir begleiten den jetzt im Fahrstuhl, damit er dorthin kommt. Das fand ich wahnsinnig toll, so viel Verantwortung in so jungen Jahren.
Natürlichkeit dann auch, ne? Einfach das Sehen und Helfen. Ja, ich denke da auch immer, was weiß ich, wenn ich auf dem Fußball-Bolzplatz bin, es ist auch egal, welche Sprache da gesprochen wird. Also es ist ja eine Universalsprache, ne? Jeder kann Fußball oder Handball oder Basketball oder was weiß ich immer spielen. Ja. Oder?
Und andererseits ist Deutsch wirklich eine herausfordernde Sprache. Auch das ist mir bewusst geworden. Ich hatte mit Menschen aus dem Iran zu tun, die mich gefragt haben, warum heißt es, beide sind und beides ist? Das ist doch beides Mehrzahl. Und da wird man dann auch als Muttersprachler schnell, kommt man ins Grübeln, wenn man sich erklären muss und überlegen muss, warum ist das eigentlich so? Artikel im Deutschen, großes Thema, Geschlecht der Wörter. Ne? Also wahnsinnig viele interessante Aspekte, die meinen Blick auf meine eigene Sprache auch nochmal geändert haben.
Ja, absolut. Also vor allen Dingen, weil wir machen es halt einfach richtig. Also wenn du Muttersprachler bist, denkst du darüber nicht nach, du machst es automatisch richtig und sich dann, warum ist das eigentlich so? Gar nicht so einfach, ja. Ich würde einen letzten Punkt noch ansprechen. Du warst nicht nur mit Flüchtlingen und Organisationen zusammen, du warst auch mal in Asien. Du warst in Hongkong und hast Erfahrung gemacht mit dem Schulsystem. Jetzt sehen wir auch aus PISA, die asiatischen Länder, Singapur war jetzt nochmal ein besonderes Beispiel, aber sind besonders leistungsfähig. Hast du da einen Einblick gewinnen können und woran, was würdest du sagen, was macht die Leistungsfähigkeit da aus?
Ich selber war natürlich nicht in der Schule in Hongkong, sondern in der Universität für mein Auslandssemester. Wahnsinnig tolle Zeit, ein wunderschöner Ort, viele Dinge, die ich sehr zu schätzen weiß, und letztes Jahr war ich dort auch wieder, um eben den Kontakt nicht zu verlieren. Und das Schulsystem dort, habe ich mir von Menschen, die dort groß geworden sind, erklären lassen, hat einen sehr starken Fokus auf Leistung. Das führt zu interessanten Situationen. Bei uns in der Universität zum Beispiel haben damals die Studenten nicht aufgezeigt, wenn es eine Frage gab, weil sie Angst hatten, etwas Falsches zu sagen vor der Gruppe. Und es kam mir als Ausländer sehr komisch vor, und ich habe mir das erklären lassen von dem Personal, dass das die Regel dort ist und dass eben in der Schule sehr stark der Fokus auf rezeptive Fähigkeiten und produktive Fähigkeiten schriftlicher Art gelegt wird. Also lesen und dann auch entsprechend schreiben, Klausuren schreiben. Es gibt einen großen Abschlusstest in Hongkong am Ende der Secondary Education, in dem man eben dann die Berechtigung für den weiteren Bildungsweg erlangt, und das ist wahnsinnig aufwendig. Die Leute, die dort leben und mir davon erzählt haben, haben berichtet, dass das wirklich eine große Ellbogenmentalität auslöst. Mhm. Auch dadurch ein starker Fokus natürlich auf außerschulische Förderung. Eltern versuchen, ihre Kinder voranzubringen, indem sie ihnen Chancen ermöglichen an Paukschulen und Ähnlichem im Nachmittagsbereich. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Sowohl in Hongkong als auch in China wird dort gerade austariert, wie geht man damit um, wie viel Druck ist okay für Kinder in dem Alter, weil das eben auch schädlich sein kann. Das hört aber dann leider auch nicht auf. Meine Universität hatte tolle Angebote, man konnte Praktika in Singapur machen, bei großen Firmen wie Sony zum Beispiel. Es war wahnsinnig schön, was für Optionen man hatte, aber es gab gleichzeitig eben auch den sehr deutlichen Druck, diese Option wahrzunehmen. Es gibt dort Messen von britischen Schulen, die eben in Hongkong auftreten, ehemalige britische Kolonie, und dort
dann hochpreisig sozusagen die
Eltern Angebote machen, ihre Kinder auch schon in jungen Jahren an eine britische Schule zu schicken und dort ausbilden zu lassen. Die sind auch sehr gut, werben aber auch sehr stark damit, welche Chancen sich anschließend eröffnen, auch im britischen Bildungssystem zum Beispiel. Und es gibt sehr gute Schulen und Universitäten in Hongkong, gerade die HKU, die Hong Kong University, die ist wahnsinnig renommiert und auch sehr forschungsstark. Aber man muss immer im Kopf haben, dass das eben auch unter teilweise sehr großen Belastungen und Opfern seitens der Kinder und Eltern passiert, sowohl finanziell als auch zeitlich. Und ich bewundere alle Personen, die dort am Bildungssystem Anteil haben, die Kinder, die Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer. Ich hoffe, wenn ich nochmal dorthin komme, dass ich mir zum Beispiel die deutsch-schweizerische Schule anschauen kann dort. Das letzte Mal waren die leider in den Sommerferien.
Ja, okay.
Aber ich würde mir sehr wünschen, auch nochmal einen tieferen Einblick in das Schulsystem zu erhalten. Einfach um mehr darüber zu erfahren, wie es anderswo ist als in Deutschland, und einen Vergleich ziehen zu können.
Jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, PISA hat gezeigt, dass Deutschland im Rezeptiven gar nicht so schlecht ist, aber ansonsten im Mittelfeld. Also offensichtlich gelingt das aber auch. Also es ist nicht nur reproduzierend in den asiatischen Ländern, oder zumindest da, sondern auch offensichtlich gibt es einen, ich sage es jetzt mal, Drill, der aber auch in dem Bereich Problemlösekompetenz reinwirkt. So wirkt es auf mich. Du klingst so ein bisschen unentschieden, ob du das gut oder nicht so gut findest. Ich würde sagen, ich stehe auf dem Standpunkt, Kinder wollen auch lernen, wollen auch gefordert sein. Und gleichzeitig sind es aber Kinder und Menschen und müssen einen Weg finden, und ein Ausleseprinzip wird vorsichtig gesprochen dann dem Individuum wahrscheinlich nicht mehr gerecht. Vielleicht ist das auch gar nicht der Blick aufs Individuum, das mag sein, das ist ja auch unter Umständen ein kultureller Unterschied. Würdest du jetzt eher sagen, positiv, negativ, oder hat auch für dich so eine Ambiguität?
Also da hilft mir vielleicht die Universitätsausbildung. Nach Fendt hat die Schule 4 Funktionen, und 2 davon sind Qualifikation und Allokation in der Gesellschaft. Das heißt, auch bei uns ist es zweifellos so, dass die Schule eben auch ein Selektionsmechanismus ist und dass Abschlüsse bestimmte Chancen ermöglichen. Und wir haben ein tolles Schulsystem, das eben auch auf dem zweiten Bildungsweg viele Chancen ermöglicht. Ich habe an der Uni Menschen kennengelernt, vom Arbeiterkind zum Beispiel, die selber wirklich einen härteren Weg hinter sich hatten über Abschlüsse statt des Abiturs und es trotzdem geschafft haben. Das bewundere ich. Aber nicht jeder muss studieren, und es ist auch gar nicht nötig, dass alle Menschen ein Studium haben müssen, sondern man sollte nach seiner Fasson gehen. Und das Kennenlernen im Laufe der Zeit, sowohl in der schulischen Zeit als auch anschließend, und eben immer die Möglichkeit im Kopf haben, dass man auch andere Möglichkeiten hat. Mein Bruder hat gerade den Meister gemacht, ist total zufrieden damit, könnte sich gar nicht vorstellen, an die Universität zu gehen, und das ist komplett in Ordnung so. Hm. Ich erinnere mich, dass Aladin El-Mafalani, berühmter Bildungswissenschaftler in Deutschland, mal gesagt hat in einem Interview, dass das Problem am deutschen Bildungssystem ist, dass wir die Option haben, den späteren Wechsel, aber dass oft durch vielerlei Einflüsse diese Option gar nicht so präsent ist.
Wird, ne? Ja,
zum Beispiel, genau, weil Eltern sich selbst selektieren und denken, ich war nicht auf dem Gymnasium, mein Kind hat zwar eine Empfehlung fürs Gymnasium, aber ich traue mich nicht, dem Kind dann Hilfe zukommen zu lassen, und deswegen sollte es vielleicht lieber auf eine andere Schule gehen. Und da würde ich mir wirklich mehr Mut wünschen, Erfahrung, es gibt die Erprobungsstufen, es gibt viele Möglichkeiten, eben auszuprobieren und sich Zeit zu nehmen und sich selbst kennenzulernen. Und gerade in jungen Jahren, das hast du eben gesagt, Druck ist da, immer klar, aber man sollte die Zeit haben, um Kind sein zu lassen und sich selbst als Menschen kennenzulernen. Das ist ganz wichtig.
Ja. Du, wir sind überraschenderweise schon fast durch mit der Zeit. Eine letzte Frage, kurze Antwort vielleicht nochmal, um das Thema abzurunden. Wir stehen ja auch, das ist jetzt für den Meister vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber jetzt gerade für universitäre Bildung auch in einem globalen Wettbewerb. Vor dem Hintergrund würdest du sagen, musste sich Deutschland eher an so ein System annähern oder, ja, also wie du es jetzt kennengelernt hast in Hongkong oder in China? Oder würdest du sagen, nee, wir haben andere Stärken und müssen vielleicht uns darauf besinnen? Wie wird es?
Du hast eben schon beschrieben, ich bin hin und her gerissen und das bleibt auch bei dieser Frage so. Zweifellos stehen wir im Wettkampf, das wird auch von der Politik häufig betont, und können deshalb die Qualifikation unserer Nachwuchskräfte gar nicht hoch genug hängen. Ich weiß, dass Christian Lindner gesagt hat, dass Deutschland wenig Ressourcen hat, und eine Ressource, die wir haben, ist Bildung. Das ist ein großes Kapital, auch unser Ausbildungssystem ist weltweit bekannt und berühmt. Und natürlich sollten wir das verstärken und fokussieren, aber wir sollten beides hochhängen, sowohl die universitäre Ausbildung als auch Fachkräfte, die den Meister gemacht haben oder auch den Gesellen. Das sind beides wahnsinnig wichtige Wege, die man gehen kann. Und selbst wenn man den Meister hat, kann man damit auch wieder studieren, wenn man möchte. Und deswegen sollte man diese Flexibilität im System, die wäre mir das Wichtigste, die sollte man aufrechterhalten, den Leuten vermitteln, lebenslanges Lernen. Gerade im Bereich künstliche Intelligenz tut sich da wahnsinnig viel. Wir haben es heute nicht besprochen, aber ich denke, dass wir das nötig machen, dass man, egal mit was für einem Abschluss man ins Leben geht, flexibel bleibt und offen für Neues.
Ja. René, vielen, vielen Dank. Die Zeit ist verflogen. Ich danke dir für die spannenden Einblicke. Danke. Ich bin mir sehr sicher, dass die Schule, an der du Referendariat machst und an der du später als Lehrer landen wirst, sehr viel Glück hat. Ich glaube, dieses Land braucht Lehrer, die offen und ja so mit diesem Blick über den Tellerrand hinaus auch ein Stück weit Schule auch nochmal verändern wollen und qualitativ gut machen. Also ich wünsche dir alles, alles Gute und genau. Viel Erfolg und viel Glück bei deinem weiteren Weg. Danke, danke dir.
Du willst keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere unseren Podcast. Du findest uns überall da, wo es Podcasts gibt.